wenn sie nicht gendern, kriegen sie Punktabzug. Es ist ein kollektivistisches Gesellschaftsbild, linke Identitätspolitik, die vor allem eben auf dem Campus geboren wurde.
Frei heraus, der R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik, und Sie hören die zweite Folge unseres R21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden, mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung, nicht Vogue, aber hellwach. Und heute ist Franka Bauernfeind bei uns zu Gast. Franka Bauernfeind war Bundesvorsitzende des RCDS, des Rings christlich-demokratischer Studenten, und wir werden heute über ihr aktuelles Buch sprechen namens Blackbox Uni, Biotop linker Ideologien. Aber vorher ein kurzer Rückblick. Ende Juni hat die Denkfabrik R21 in Berlin eine Klimakonferenz veranstaltet mit hochkarätigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Hier ein paar Eindrücke.
Marktwirtschaft statt Subventionen, internationale Kooperation statt nationale Sonderwege, Technologieoffenheit statt Verbote.
Ja, ich musste vorhin etwas schmunzeln, als gesagt wurde, eigentlich müsstet ihr doch hier mal eine Grüne einladen. Und ursprünglich komme ich ja tatsächlich aus dem grünen Milieu.
Die befürchteten Veränderungen sind da, aber gleichzeitig ist festzustellen, wir leben noch immer im fossilen Zeitalter.
Ich empfinde die öffentliche Debatte derzeit so, dass von großen Teilen der Klimabewegung schon mal sowieso, aber auch der Medien, quasi die Frage Klimaschutz als eine dargestellt wird, die jeglicher Abwägung enthoben ist.
Man muss wieder stärker miteinander in die Debatte kommen und auch die Debatte, die Kontroverse wieder aushalten lernen.
Die gesamte Konferenz mit allen Vorträgen und allen Podiumsdiskussionen finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Denkfabrik R21 oder auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Franka Bauernfeind.
Hallo lieber Martin, vielen Dank, da zu sein.
Du warst lange Jahre aktiv für den RCDS als Landesvorsitzende in Thüringen und auch als Bundesvorsitzende. RCDS ist vielleicht nicht jedem Hörer ein Begriff. Was ist der RCDS? Was macht der RCDS?
Ja, der RCDS, ausgeschrieben Ring christlich-demokratischer Studenten, ist ein CDU-naher Studentenverband. Wir machen Hochschulpolitik an den Universitäten und Hochschulen in Deutschland, sind an rund 100 Hochschulen vertreten und kämpfen da aktiv dafür, in die studentischen Gremien zu kommen, in die Studentenräte und Studentenparlamente und da ja den linken Hochschulgruppen etwas Pragmatisches entgegenzusetzen.
Da schlägt einem dann bestimmt eine Welle der Sympathie entgegen in diesen Kreisen, oder?
Ja, also es ist schon schwierig, weil wahrnehmbar gerade so an geisteswissenschaftlichen Fakultäten die linke Meinung sozusagen überwiegt.
Wahrnehmbar geisteswissenschaftliche deswegen, Fakultäten, du studierst studiert Staatswissenschaften, ja, in Erfurt?
Genau, Staatswissenschaften in Erfurt, das ist so ein interdisziplinärer Studiengang aus Politik, Jura und Wirtschaft, und gerade so politische Studiengänge oder Soziologie, gesellschaftliche Fragen, da sind viele Menschen, Studenten, die sich ja für Gerechtigkeit interessieren und eben da auch auf Metaebenen diskutieren, und das findet man eben gerade in geisteswissenschaftlichen Fakultäten, und da sind eben auch entsprechend dann die, die sich politisch sehr engagieren, und da herrschen eben viele, ja, linke Ideologien, Meinungen, die ich nicht vertrete, aber wo ich eben sage, da will ich was entgegensetzen. Und deswegen bin ich damals auch in RCDS eingetreten, um eine christdemokratische, pragmatische Stimme am Campus zu vertreten.
Über die linken Ideologien an den Hochschulen werden wir gleich sehr intensiv, ja, sprechen. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Blackbox Uni, Biotop linker Ideologien. Kurz vorher, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal von dir mitbekommen in der Corona-Zeit, weil du nämlich als RCDS-Vorsitzende den Umgang mit Studenten während der Pandemie sehr kritisch kommentiert hast. Damit bist du wahrscheinlich auch ein bisschen in der eigenen Partei angeeckt, kann ich mir vorstellen. Das war ja jetzt nicht die Linie, für die Angela Merkel bekannt war.
Nein, aber das wurde ja dann auch mit der neuen Bundesregierung weitergeführt, also mit der Ampelkoalition dann ab 2021, dass diese zurückhaltende Corona-Politik vor allem auch an Hochschulen fortgeführt wurde, währenddessen die Studenten überhaupt keine Perspektive hatten, wie es eben im Sommersemester 22 dann weitergehen soll. Und wir haben damals als RCDS die Stimme für alle Studenten in Deutschland uns zu eigen gemacht und einen Freedom Day gefordert für Hochschulen, weil was vielleicht gerade auch die Ampelregierung überhaupt nicht im Blick hatte, waren nicht nur die Rentner, sondern eben auch Studenten. Also Studenten wurden vollkommen vergessen. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie Absicht war, dass keine Perspektiven aufgezeigt wurden, ob wir im Sommer wieder an den Campus zurückkehren können in Präsenz. Ja, und das ist bei uns Studenten auf sehr viel Unverständnis gestoßen und deswegen haben wir uns als RCDS dafür unsere Kommilitonen eingesetzt.
Und das ja auch erfolgreich. Die neue Bundesregierung, die Ampel, hat ja kurz später, nämlich glaube zum 1. April 2022 auch den Großteil der Corona-Maßnahmen beendet. Das heißt, der Freedom Day, den ihr gefordert habt, der ist dann ja auch zumindest weitestgehend passiert.
Ja.
Das war tatsächlich etwas sehr Befreiendes, dass dieses Stück Normalität, was glaube ich gerade jungen Leuten ja über viele Jahre hinweg genommen wurde in dieser Pandemie, endlich zurückgekommen ist. Du schreibst in deinem Buch, an deutschen Hochschulen herrsche Meinungszensur, Mobbing und Ausgrenzung gegen unbequeme, angeblich rechte Tendenzen. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was hast du in deiner Zeit als Studentin an der Universität erlebt? Was hast du auch in deiner Zeit als Vorsitzende des RCDS erlebt und mitbekommen von anderen Hochschulen?
Ja, also in meinem Buch beschreibe ich ja vor allem meine eigene Geschichte oder meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse. Da werde ich jetzt gleich noch auch genauer drauf eingehen. Aber mir ist immer wichtig auch zu sagen, dass jeder andere RCDSler oder konservative Student oder christdemokratisch denkende Student die gleichen Erfahrungen aufschreiben könnten oder ähnliche Erfahrungen. Und dazu ist auch zu sagen, dass Erfurt ja eine vergleichsweise kleine Uni ist und ich auch in meinem Buch viele, viele Fälle von größeren Universitäten, also Göttingen, Marburg, Tübingen, wirklich so die großen Studentenstädte und Universitäten, wo, ich sag mal, weitaus Schlimmeres passiert. Also das ist mir immer wichtig, mit dazu zu sagen, weil ich auch oft gefragt werde, na ja, also das ist jetzt hier deine persönliche Erfahrung, kann ja auch sein, dass du ein komischer Charakter bist und deswegen irgendwie du blöde Erfahrungen machst, aber das ist eben mitnichten der Fall, sondern ich beschreibe stellvertretend für viele andere Studenten die Gefühlslage auf dem Campus. Und als ich 2016 auf den Campus in Erfurt kam, das ist jetzt schon etwas länger her, war ich vollkommen, ja, ich habe mich total gefreut auf Debatten, Diskussionen mit meinen Kommilitonen, die auch politisch interessiert sind, also zu, ja, diskutieren. Damals war ja die Flüchtlingskrise in vollem Gange, wie gesagt, Herbst 2016 und die Frage eben, Aufnahme weiterer Flüchtlinge, ja, nein. Dann gab es schon die ersten Pegida-Demonstrationen und so weiter. Also es war eine sehr politisierte, aufgeheizte Stimmung. Und natürlich wollte ich über die Frage diskutieren, dass illegale Migration beispielsweise ein Sicherheitsrisiko für Deutschland oder für jeden anderen Nationalstaat sein kann. Und deswegen war ich da ganz offen, bin in die Diskussionen rein. Und da habe ich schon in den ersten Wochen gemerkt, ich bin da mit meiner Meinung, die differenziert ist, die aber mal einen anderen Blickwinkel vielleicht einnimmt, nicht erwünscht. Zu dem Zeitpunkt war ich auch noch gar nicht in der CDU oder so groß aktiv. Das heißt, ich war einfach nur wissbegierig und habe aber direkt gemerkt, also irgendeine Art von Migration abzulehnen geht überhaupt nicht. Man wird da gleichgesetzt mit Leuten, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen wollen. Also komplett absurde Behauptungen und Diffamierungen und so durchzog das eigentlich mein ganzes Studium. Also, dass ich aufgrund meiner politischen Haltung, die vielleicht nicht dieses harmonische Gutmenschentum hochhält, sondern eben differenziert diskutieren möchte, wie es weitergeht, weil es geht nicht so weiter. Das zum Beispiel eben Sicherheitsrisiko für das Land in Kauf nehmen zu müssen. Und mit dieser Meinung wurde ich eigentlich immer abgeschmettert. Anderes Beispiel war dann eben auch Atomkraft und Klimaschutz in einem Satz zu nennen, geht überhaupt nicht. Also das sind ja diese sehr ideologischen Themen, die auch bis heute nachwehen, 8 Jahre später. Aber das habe ich zu dem Zeitpunkt schon in den ersten Wochen gemerkt. Und es durchzog sich eben weiter, dass ja, ich mal beschimpft wird aufgrund seiner politischen Haltung, dass man eben als rechts diffamiert wird und
Nazi-Schlampe habe ich gelesen in deinem Buch.
Ja, das kursiert ja auch überall in den Medien, schreibe ich auch in meinem Buch, beschreibe ich auch. Aber ich meine, das war auch eine schwere Zeit. Also wenn man dann so beschimpft wird und eben nur aufgrund seiner Meinung oder einer bestimmten Vereinsmitgliedschaft oder eben Parteimitgliedschaft, das ist zum einen schwer. Und zum anderen hat mich das dann aber auch angespornt und auch unter anderem dieses Buch zu schreiben, stellvertretend für all diejenigen, die sich gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, eben aufgrund dessen Gefahr zu laufen, sozial isoliert zu werden, wüst beschimpft zu werden oder Sonstiges.
Und wüst beschimpft werden ja von den Kreisen, die eigentlich auf dem hohen moralischen Ross sitzen.
Genau.
Dieser Begriff Nazi-Schlampe, das hat ja zwei Komponenten. Einerseits, du wirst in eine rechtsextreme Ecke gerückt. Es ist natürlich eine grobe Verharmlosung auch des Nationalsozialismus, ja, wenn konservative Demokraten als Nazis bezeichnet werden. Aber eben der zweite Teil, Schlampe, eine ganz klar frauenfeindliche Bezeichnung,
ja,
die ja offenbar aus einer Ecke kam, die ansonsten den Feminismus und die
hochhält.
Antidiskriminierung hochhält.
Ja, genau. Ganz genau. Und ich meine, gerade in Deutschland als rechts bezeichnet zu werden, das ist nicht gleichzusetzen von der Begrifflichkeit oder was damit gemeint ist mit du bist links oder ich bin links, sondern rechts hat in Deutschland einen ganz klaren Anstrich von aufgrund unserer Geschichte von Nationalsozialismus oder rechtsradikal, rechtsextrem etc. Und ja, der andere Teil ist einfach nur eine wüste Beschimpfung. Aber wie gesagt, deswegen ist mir immer wichtig zu betonen, dass ich meine Erfahrungen hatte, aber diese Erfahrungen viele, viele andere, vielleicht noch gar viel schlimmer an anderen Universitäten machen.
Der Campus soll ja eigentlich ein Ort des freien Gedankenaustausches sein. Die Hochschulen, der wissenschaftliche Betrieb, dort sollen ja Gedanken blühen, sich gegenseitig befruchten, auch im gegenseitigen Widerspruch soll gedanklicher Fortschritt entstehen. Das, was du in deinem Buch beschreibst, geht ja in eine ganz andere Richtung, nämlich eher in die Richtung, dass kontroverse Positionen mundtot gemacht werden.
Ja, korrekt. Und das liegt eben auch an dieser ja moralischen Art, an Themen ranzugehen, also eben auf der richtigen Seite zu stehen und entsprechend die Meinungen, die da differenzierter rangehen wollen, die vielleicht auch, wie ich, eben eine konservative, christdemokratische Haltung dazu haben, die werden ausgeschlossen. Und das ist eben ein Instrumentarienkasten, der von Cancel Culture, also jemandem keine Bühne zu geben, bis hin zu Political Correctness, eben die Art, dass man eben aufzeigt, es gibt nur eine bestimmte Meinung oder verschiedene Sachen oder verschiedene Themen werden komplett ausgeschlossen und man bekommt eben zu verstehen, aha, das ist also politisch unkorrekt, bestimmte Sachen zu diskutieren, ob das jetzt Klima und Atomkraft ist oder andere Themen, oder zu gendern oder eben nicht zu gendern. Also man bekommt sehr schnell mit, was politisch korrekt ist und was nicht. Und man weiß auch, dass eben durch Diffamierungen beispielsweise oder Erlebnissen, was anderen Leuten passiert ist, wenn ich mich nicht politisch korrekt verhalte, dann werde ich sozial isoliert, vielleicht auch beschimpft, bis hin zum Canceling.
Und das führt natürlich dazu, dass bestimmte Meinungen auch vielleicht schon aus Vorsicht gar nicht mehr vertreten werden.
Ja.
Es gibt eine sehr spannende Umfrage aus dem Jahr 2020. Die haben zwei Wissenschaftler durchgeführt, Matthias Revers und Richard Traunmüller. Die hat sich mit der Toleranzbereitschaft von Studenten beschäftigt, konkret jetzt an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich vermute aber, dass es auch für andere Universitäten repräsentativ sein dürfte. Und die hat gezeigt, eine beträchtliche Mehrheit spricht sie für die Einschränkung der Meinungsfreiheit aus Und umgekehrt tendieren dann viele Studenten wiederum aus Angst, dass ihre Meinung zu negativen sozialen Folgen führt, zu einer Art Selbstzensur. Ein Drittel nach dieser Umfrage der Studenten fühlt sich in den Vorlesungen gehemmt, die eigene Meinung offen zu sagen, wenn sie wissen, dass diese Meinung im universitären Umfeld bei den Kommilitonen als kontrovers gilt. Das ist doch etwas, das eigentlich uns alle alarmieren muss, wenn Studenten Angst haben, an den Hochschulen ihre Meinung zu sagen.
Es ist unfassbar alarmierend und erschreckend, solche Zustände zu haben. Es gibt dann auch ein Jahr später eine Befragung oder eine Studie von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die auch Professoren befragt, wie eben deren Gefühl ist zur Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit auf dem Campus. Das sind ähnlich erschreckende Zahlen. Und würden wir heute auch mal eine gesamtdeutsche oder eine deutschlandweite Erhebung durchführen, glaube ich, würden eben ähnliche Ergebnisse dort herauskommen. Es ist deswegen auch erschreckend, weil Studenten die Führungskräfte von morgen sind. Es sind die angehenden Lehrer, die einmal eine Gendersprache ihren Schülern vielleicht beibringen wollen, obwohl es nicht im Lehrplan steht. Es sind Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen, es sind vor allem Journalisten, es sind vielleicht auch einige Politiker, die eben diese Art und Weise, sich mit Themen und Problemen unserer Zeit, unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, das fortführen, wie sie es auf dem Campus gelernt haben. Um noch einmal zu diesem Instrumentarienkasten zu kommen. Meine Sorge ist, dass das Schlimmste, auch was du gerade zitiert hattest, die Selbstzensur ist. Ich glaube, es ist machbar, wenn man Mitstreiter hat, wenn man merkt, aha, eine Franka Bauernfeind oder viele andere, die setzen diesem Mainstream was entgegen. Ich sag jetzt auch was. Oder es bestärkt mich, es motiviert mich, dem Mainstream was entgegenzusetzen, meine Meinung zu sagen. Ich glaube, da können wir was tun. Aber diejenigen, die in diese Selbstzensur gefallen sind, die es gar nicht mehr gelernt haben oder sich auch gar nicht mehr trauen oder es gar nicht für nötig befinden, was zu sagen, seine Meinung zu äußern, sondern gelernt haben, die Klappe zu halten, weil es vielleicht der einfachere Weg ist, weil man aber ansonsten auch eben diffamiert und verunglimpft wird. Also diejenigen, die gelernt haben oder vermeintlich, dass wir den besseren Weg halten, sich so zu verhalten, sich selbst zu zensieren, das ist, glaube ich, auch so als gesellschaftliche Folge, also jetzt mit einem weiteren Blick in die Zukunft, kann ein echtes Problem werden. Und davor möchte ich warnen, beziehungsweise auf der anderen Seite auch immer wieder ermutigen, seine Meinung zu sagen, auch wenn es mal unangenehm wird. Ich meine, Politik ist unangenehm und Diskussionen sind auch mal schwierig, auch selber argumentieren zu müssen. Aber wenn man es nicht tut, wenn man es nicht ausprobiert, wenn man sich nicht mit dem politischen Gegner zerrauft, sachlich streitet, was das Beste an unserer Demokratie ist oder was Demokratie ist, dann sehe ich auch so als große gesellschaftliche Folge echt schwarz.
Ja, man sieht, glaube ich, dass Menschen sich dann in ihre Meinungsblasen zurückziehen. Die Gesellschaft, die Demokratie ist ja kein Safe Space.
Ja,
und genau. Über Safe Spaces schreibst du auch in deinem Buch. Wir haben diesen Trend an Universitäten, dass immer mehr Gruppen, Identitätsgruppen sich in Safe Spaces zurückziehen, wo sie unter ihresgleichen sind, wo sie keinen Provokationen ausgesetzt sind, nichts ausgesetzt sind, was sie subjektiv als verletzend erfahren oder bewerten könnten, aber letztlich eben auch abgekapselt sind von widerstrebenden Meinungen, die aber außerhalb des Campus in der Gesellschaft natürlich vorhanden sind.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Safe Spaces, vielleicht nochmal zur Erklärung, diese ganzen Begrifflichkeiten sind ja nicht umsonst auf Englisch, sondern das kommt aus Amerika, aus den USA. Und dort sind die Verhältnisse auf den Campus viel, viel schlimmer. Und wir sollten froh sein, dass es bei uns noch lange nicht so schlimm abgeht, wo Professoren rausgemobbt werden, weil sie irgendwie angeblich sich nicht an irgendwelche Kodizes oder so halten. Also wo wirklich das auch dieser Druck, dieser Meinungsdruck, diese Instrumentarien krasse Erfolge auch haben, um eben unliebsame Meinungen wirklich rauszumobben, wo Professoren, Dozenten ihre Stelle verlieren, eben aufgrund ja vermeintlichem Rassismus oder Sexismus oder was auch immer.
Der ja immer sehr abenteuerlich definiert wird von diesen Kreisen.
Genau, also um das
Rassist
genau,
oder Sexist
muss man
zu sein,
dazu sagen.
Ja. Da braucht es ja nicht viel. Ein
genau.
falsches Wort und
genau.
man kann ja dieses Label auf der Stirn haben, ohne dass man tatsächlich, ja. wie wir es wahrscheinlich definieren würden, ja. Rassistische oder sexistische Tendenzen hat.
Genau. Und diese Verhältnisse haben wir in Deutschland nicht und das ist
noch nicht
gut. Noch nicht. Aber eben zum Beispiel zum Thema Safe Spaces habe ich auch eigene Erfahrungen gemacht, gibt es auch an vielen Hochschulen in Deutschland, dass mittlerweile auch solche Praktiken hier Einzug finden, dass im Vorhinein zu einem bestimmten Thema eingeladen wird und dort aber nur eine einzige Meinung zählt. Beispiel zum Thema sexuelle Belästigung oder Ungleichbehandlung von Mann und Frau, wo ich persönlich, ich bin eine Frau, auch den ein oder anderen Gedanken dazuzugeben habe, beziehungsweise auch vielleicht Erfahrungen gemacht habe, die aber eben nicht direkt das Patriarchat aufrufen oder ausrufen oder eben jedem Mann potenziell irgendwas unterstellen würde, sondern ich sehe das einfach differenzierter. Und selbst ich, die eine Frau bin, die dazu was zu sagen hat, die sich dafür interessiert, die auch mal sowas diskutieren möchte in einer Runde, die wird ausgeschlossen. Einfach aus dem Grund, weil ich eine ganz klare, einzige Meinung, dieses Thema zu diskutieren, nicht vertrete. Und das ist der Unterschied zwischen einer Diskussion zu einem bestimmten Thema, wo vielleicht nur Frauen mal drüber sprechen und diesen Safe Spaces, wo von vornherein geschaut wird, wer hat welche Meinung und der die Meinung ablehnt, diese Mainstream-Meinung, der ist hier nicht willkommen. Und dadurch werden harmonische Blasen, du hattest es vorhin gesagt, wird eine harmonische Blase geschaffen, die überhaupt nichts mehr mit Demokratie und Vielfalt zu tun hat. Also es wird ja immer Vielfalt und alle beachten und alle mitnehmen, proklamiert, aber genau das Gegenteil ist ja der Fall, weil ich gehöre auch zu Vielfalt.
Vielfalt für diese Kreise bedeutet ja Vielfalt der Hautfarben, der Religionen, der geschlechtlichen und sexuellen Identitäten, aber auf keinen Fall Vielfalt der Meinungen. Die ist nämlich gefährlich. Die kann
genau,
potenziell
genau.
ungemütlich werden.
Und auch, ich meine, diese Gruppen, die du jetzt zum Beispiel aufgezählt hast, auch die werden ja wieder in verschiedene Schubladen gesteckt. Also es gibt die Gruppe der und der Religion, es gibt die Gruppe der und der Hautfarbe etc. Also das ist ja auch irgendwie unlogisch, weil ja Demokratie und Vielfalt davon lebt, dass wir alle gleich sind unter dem Gesetz, unter was auch immer wir uns vorstellen.
Das ist jetzt ein universalistischer Gedanke, der diesen identitätspolitischen Vorstellungen eben zuwiderläuft, die
ja
eher in Kollektiven denken.
Genau, es ist ein kollektivistisches Gesellschaftsbild, linke Identitätspolitik, die vor allem eben auf dem Campus, ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, geboren wurde und dort aber eben auf ein Umfeld stößt, dass dieses kollektivistische Gesellschaftsbild füttert und später auch, und das ist ja meine Sorge, eben in die Welt oder in die Gesellschaft dann hinausträgt als die Führungskräfte von morgen.
Du hast jetzt gesagt, wir sind noch nicht so weit wie in den USA, was die Zustände angeht. Da gilt, glaube ich, während den Anfängen, denn die USA sind da ja ein sehr abschreckendes Beispiel, wie Meinungsklima kippen kann. Wir werden nachher auch noch auf die jüngsten Vorkommnisse an Elite-Universitäten in den USA zu sprechen kommen, was die Proteste gegen den Krieg im Gazastreifen angeht. Eine Sache, die aber schon in Deutschland angekommen ist, ist auch der amerikanische Begriff der Cancel Culture. Wir hatten vor 2 Jahren an einer Berliner Hochschule, an der Humboldt-Universität, das Beispiel der Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Die wollte einen Vortrag halten zum Thema Geschlecht und Gender. Sie ist Biologin, vertritt die These, dass es in der Biologie 2 Geschlechter gibt und die biologischen Geschlechter eben etwas anderes sind als die sozialen Geschlechter, das sogenannte Gender. Und diese These, es gibt in der Biologie 2 Geschlechter, das wird biologisch gezeigt, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, das führt doch zu einem Schulterzucken und ist kein Aufreger. Diese These hat dazu geführt, dass ihr Vortrag abgesagt wurde von der Universität. Sie durfte ihn dann später halten, nachdem es große Proteste gab. Aber zunächst mal war das eine These, wo die Universität gesagt hat, das soll hier nicht vertreten werden. Sind wir da noch so weit entfernt von Zuständen wie in den USA, wenn Biologen schon nicht mehr über ihr Fachgebiet sprechen dürfen?
Ja, ich glaube, Berlin ist auch noch mal eine eigene Hausnummer für sich. Hat man jetzt ja auch in den letzten Wochen gut beobachten können zu anderen Themen. Gerade Humboldt-Universität, Freie Universität. Also das ist, glaube ich, auch noch mal eine andere Krassheit, die da, ja, die auch ein bisschen US-ähnlich ist. Von Schalken geht ein anderes Beispiel ist Göttingen. Jetzt vor kurzem wollte ja Mareike Wulff auf Einladung vom RCDS, das ist eine Bundestagsabgeordnete der CDU aus Niedersachsen, dort einen Vortrag oder eine Debatte zum Thema Selbstbestimmungsgesetz, also wo es ja auch so um ähnliche Themen geht, halten, wo sie ja auch nicht im Vorhinein gecancelt wurde. Also der Vortrag wurde nicht abgesagt, sie kam, aber kam sozusagen nicht zu Wort und wurde dann von der Polizei rausgeführt, also beziehungsweise in Begleitung der Polizei aus Sicherheitsgründen hat sie dann den Raum verlassen, weil da einfach kein Durchkommen mehr war. Also ja, ich würde aber trotzdem nicht so weit gehen, dass wir ähnliche Zustände wie in den USA haben, weil hier wir trotzdem eine Öffentlichkeit haben, auch wenn ich sie mir manchmal mehr wünsche, dass da mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf den Geschehnissen liegt, die an den Universitäten passieren. Ich glaube jetzt gerade leider auch mit dem 7. Oktober und den pro-palästinensischen Protesten an Unis wird es jetzt auch noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Aber ich glaube, wir haben schon eine Öffentlichkeit und das unterscheidet uns vielleicht auch zu zu den polarisierten USA, die da differenzierter drauf schaut und ja, da auch die cancelnden Studenten nicht so einfach wegkommen lässt und das nicht ignoriert.
Du hast jetzt einen Vorfall in Göttingen angesprochen. Da gab es 2019 einen ähnlichen Fall. Auch ein CDU-Politiker, Thomas de Maizière, war an die Universität geladen, sollte einen Vortrag halten. Da wurde er von teils vermummten Autonomen blockiert. Es gab auch dort einen Polizeieinsatz. Der Vortrag konnte nicht stattfinden aufgrund von Protesten. Es war für Thomas de Maizière übrigens schon das zweite Mal. 2013 ist ihm das auch schon mal passiert in Berlin. Die Verhältnisse an Berliner Hochschulen haben wir jetzt auch schon mehrfach gehabt. Damals war er Verteidigungsminister und auch sein Vortrag konnte nicht stattfinden aufgrund von Protesten und Ausschreitungen, wo er mundtot gemacht wurde, weil ein Verteidigungsminister natürlich grundsätzlich unter dem Verdacht steht, er sei ein Kriegstreiber, ein Anwalt des Militarismus und somit automatisch irgendwie rechts und böse. Also dieses Thema Cancel Culture ist jedenfalls eins, was uns schon seit einigen Jahren immer wieder begleitet. Wir haben jetzt schon mehrfach angesprochen das Thema Situation nach dem 7. Oktober 2023. Mhm. Was wir in den USA an Eliteschulen erlebt haben, ist ja schockierend. Wir haben eigentlich Hochschulen, wo man sagt, da wird die Elite des Landes und wir reden von den USA, das heißt, es wird letztlich die Elite der Welt sein, herangezogen. Und an diesen Hochschulen erleben wir seit dem 7. Oktober, dass jüdische Professoren, jüdische Studentinnen und Studenten sich nicht mehr an den Campus trauen, dass es gewalttätige Ausschreitungen gibt. Protestcamps, die auch teilweise von dem Hochschulpersonal, von den Professoren unterstützt und gedeckt werden. Sympathiebekundungen für die Hamas und andere Terrororganisationen. Also Zustände, wo man sagt, in Deutschland hatten wir das zuletzt in der NS-Zeit, dass jüdische Studierende daran gehindert wurden, den Campus zu betreten. Jetzt haben wir in Berlin nicht in diesem Ausmaß, aber doch auch medial sehr stark diskutiert, ja auch etwas Ähnliches gehabt, ein Protestcamp an der Universität, wo auch teilweise Professoren dazu aufgerufen haben, doch milde walten zu lassen, nicht polizeilich gegen die Studierenden vorzugehen, obwohl dort Sachbeschädigung stattgefunden hat, obwohl dort Terrorpropaganda, Symbole der Hamas an die Wände geschmiert wurden. Wir haben einen jüdischen Studenten in Berlin, der verprügelt wurde, wo danach die Debatte war, darf der Täter, ein Kommilitone exmatrikuliert werden dafür oder nicht. Was ist denn da verrutscht, dass wir plötzlich an Hochschulen, wo man eigentlich davon ausgeht, das sind alles kluge und weltoffene Leute, ein Klima haben, in dem sich Jüdinnen und Juden fürchten müssen?
Also ich meine, im studentischen Umfeld ist dieses Thema Nahostkonflikt, also Palästinenser, Palästina, Israel, ja nicht neu. Das war ja schon Thema in den 70er, 80er Jahren damals. Und von daher ist es jetzt kein Thema, wo man jetzt sagt, weil du hattest gefragt, was ist verrutscht? Vielleicht ist auch nichts verrutscht und das, die Auseinandersetzungen, die es damals gab, die gibt's auch heute wieder. Und auch antisemitische, antizionistische Propaganda, die gab es auch und die gibt es jetzt auch wieder gerade im studentischen Umfeld. Der Berliner Senat hatte ja auch diese Exmatrikulationsklausel abgeschafft ursprünglich. Also man kann in beinahe allen Bundesländern aufgrund von extremen Handlungen exmatrikuliert werden. Das hat jetzt Kai Wegner auch veranlasst, wieder einzuführen in Berlin.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank. Also ich frage mich auch, weshalb. Also ich kann es mir denken, aufgrund der Vorgängerregierungen in Berlin, warum man es abgeschafft hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich sehe überhaupt keine Beweggründe, so eine Extremismusklausel sozusagen abzuschaffen für Hochschulen. Aber gut, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Und ja, also was bleibt mir zu sagen? Das ist schlimm. Ich merke das ja auch alleine hier in Erfurt oder in vielen anderen Städten. Da ist jetzt klar, Berlin ist immer in den Schlagzeilen. Das sind so die schlimmsten Sachen, die abgehen. Ich frage mich auch, was passiert wäre oder andersrum. Es wäre ganz anders behandelt worden, wenn eine Gruppe von Rechtsextremen auch verbotene Hakenkreuze zum Beispiel an die Wände in der HU geschmiert hätten. Das ist nichts anderes letztendlich, als wenn Extremisten dschihadistische Dreiecke an die Mauern schmieren und beim einen wäre sofort zu Recht natürlich die Polizei gekommen und hätte das aufgelöst und bei der anderen stellt sich noch die Uniprofessorin hin und will mit denen diskutieren. Also ich frage mich auch, wo da gerade auch seitens der Unileitung einer ganz renommierten, weltweit bekannten Universität da die Grenze ist, beziehungsweise warum man sich nicht mal überlegt, welches Gedankengut diese Menschen, die sich da in der HU verbarrikadieren oder woanders eben einen jüdischen Studenten verprügeln oder so, überhaupt teilen. Davon, aber ganz abgesehen, dass es eben nicht nur ein Problem, das Berlin betrifft, sondern das passiert auch vielleicht etwas mehr unter dem Radar, was es nicht ganz in die Zeitungen schafft, auch an anderen Universitäten, also in Hamburg wurde nach einem Vortrag ein Mitglied eines jüdischen Gremiums, musste auch im Krankenhaus behandelt werden, weil sie eben angegriffen wurde. Und so gibt's auch woanders Protestcamps an anderen Universitäten, mit ähnlichem Ausmaß oder mit Leuten, die eben auch krass antisemitisch eingestellt sind und eben den jüdischen Staat am liebsten abschaffen wollen.
Du berichtest in deinem Buch über sogenannte Gender-Leitfäden an den Hochschulen, wo es darum geht, wie Studentinnen und Studenten sich in ihren Arbeiten auszudrücken haben, welche Sprache sie zu benutzen haben. Es wird immer gesagt, es gibt an deutschen Hochschulen keinen Gender-Zwang. Was stimmt denn nun? Gibt es den oder gibt es den nicht? Oder gibt es einen impliziten?
Es gibt also implizit ganz sicher, das kenne ich von ganz vielen Kommilitonen, Freunden, aber auch irgendwelchen Bekannten, die das mal so beiläufig erzählen, die sagen, boah, gendern, ich finde, das hat weder was mit Gleichberechtigung zu tun, noch finde ich das irgendwie leserlich oder was auch immer, aber ich mach's, weil im Genderleitfaden steht, oder im Leitfaden eine Hausarbeit zu schreiben, steht, also bitte gendern Sie oder gendern Sie. Das hätte vielleicht gar keine rechtliche Konsequenz, aber man fühlt sich so unter Druck gesetzt, weil eben neben wie groß die Schriftgröße sein muss, welche Seitenanzahlen man haben darf und so weiter, eben auch diese Gender-Vorschrift steht und deswegen machen das die allermeisten und gendern dann auch und fügen sich, weil sie Angst haben, doch vielleicht schlechter benotet zu werden. Oder
Ich zitiere mal aus dem Leitfaden deiner Hochschule, den du in deinem Buch zitierst. Die Qualität der sprachlichen Gestaltung der wissenschaftlichen Arbeit resultiert auch aus der Frage, wird durchgehend eine gendergerechte Sprache verwendet, welche die Diversität der Geschlechter sichtbar macht? Wenn die Qualität der sprachlichen Gestaltung einer Arbeit aus dem Gendern resultiert, kann man ja schon daraus schließen, dass im Falle, dass nicht gegendert wird, es auch Abstriche bei der Benotung gibt.
Genau, weil es im Umkehrschluss ja nicht so qualitativ hochwertig sozusagen dann nach der Logik ist. Und in Deutschland gibt es keinen Fall, der mal vor dem Verwaltungsgericht ausgefochten wurde, eben zu dieser Frage. Es gibt ganz viele juristische Gutachten, die Meinung vertreten. Also es wäre zulässig, eben so eine Gender-Vorschrift einhalten zu müssen, bis hin zu, das geht gar nicht, weil das hat nichts mit Wissenschaftsfreiheit zu tun und auch nicht mit der Qualität der Hausarbeit. Und noch dazu ist es eine erfundene Sprache oder eine erfundene Zeichenabfolge, die nirgendwo festgeschrieben ist. Also das ist ja das Nächste. So einen Fall gibt es nicht, der mal ausgefochten wurde, eben, dass man da eine klare Meinung oder Entscheidung dazu hat, ob das jetzt zulässig ist oder nicht. Ich weiß aber, beziehungsweise mir liegen zwei Fälle vor, die nicht namentlich genannt werden wollen, weil sie Angst haben, ihr Studium nicht fortführen zu können oder nicht beenden zu können, wo der Genderleitfaden tatsächlich besagt hatte, wenn sie nicht gendern, kriegen sie Punktabzug. Also da war es explizit ein Zwang und wo die Professorin das auch durchgezogen hat. Im Drittversuch haben diejenigen Studenten dann gegendert und sie haben bestanden.
Das Thema der Geschlechter treibt ja manchmal an den Hochschulen ganz, ganz sonderliche Blüten. Ich erinnere mich an einen Fall vom letzten Jahr. Da wurde in der Europa-Universität Flensburg eine Statue entfernt, nämlich die sogenannte Primavera des Künstlers Fritz During. Das ist eine Statue, die in den 50er Jahren entstanden ist, in einer Zeit, in der sie wahrscheinlich kontrovers war, weil es noch eine recht prüde Zeit war. Und sie zeigt eine nackte Frau, stilisiert, sehr selbstbewusst dastehend. Im Jahr 2023, wo wir eigentlich dieses prüde Zeitalter ja lange hinter uns gelassen haben, wurde diese Statue jetzt entfernt, und zwar auf Betreiben des Gleichstellungs- und Diversitätsausschusses der Hochschule, die gesagt haben, Studentinnen könnten sich von der Darstellung dieser Frau mit breiten Becken gestört fühlen. Was sagt das über unser Zeitalter aus?
Ja, andere würden vielleicht sagen, oder die Studenten, die gefordert hatten, diese Statue abzuschaffen, die würden vielleicht sagen, wir hätten uns weiterentwickelt. Ich finde, dieses Zeitalter oder jedenfalls diese Szenen sind absolut absurd.
Was steht denn heute dort, wo bis letztes Jahr noch diese Primavera stand, diese Frau?
Ja, heute steht da ein Fragezeichen in Regenbogenfarben.
Ich würde zum Abschluss gerne mit dir drüber sprechen, wie die Jugend denn politisch so tickt. Du beschreibst in deinem Buch ja ein sehr linkes Meinungsumfeld. Du beschreibst auch Linksextremismus, der an den Hochschulen sehr verbreitet ist, teilweise auch gewalttätiger Linksextremismus. Die Jugend scheint aber in letzter Zeit eher wieder nach rechts zu rücken. Wir haben bei der Europawahl bei den unter 25-Jährigen als stärkste Kraft die CDU-CSU, dicht gefolgt von der AfD. Und die Grünen, die bei der letzten Wahl noch ein Rekordergebnis hatten, haben sage und schreibe 23 Prozentpunkte verloren bei dieser Altersgruppe und kommen nur noch abgeschlagen auf 9%. Was ist denn jetzt die Jugend? Ist die Jugend, sind die jungen Menschen links, sind sie rechts, sind sie in der Mitte?
Ja, also man muss auf jeden Fall ganz klar von Campus und außerhalb des Campus trennen. Also die Studenten, die studieren an den Hochschulen, die ich beschreibe in meinem Buch, oder eben dieses Umfeld, das ich beschreibe, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit sozusagen der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe. Das zum einen. Und ich glaube, auch gerade dieser Absturz für die Grünen resultierte auch einfach aus deren nicht gut dastehender Regierungspolitik aktuell. Ich fände es auch interessant, das eben mal in the long run weiter zu verfolgen, wie es jetzt zum Beispiel bei der nächsten Bundestagswahl dann auch ausschaut, wie da gerade junge Menschen wählen. Ich habe einige Studien gesehen, die jetzt nicht ganz deine Frage beantworten, aber die ich auch interessant finde, nämlich, dass junge Männer eher immer rechter wählen und junge Frauen eher immer linker.
Du bist eine junge Frau, du bist nicht links und du hast dich trotzdem an deiner Hochschule, in der Hochschulpolitik behauptet. Vielen Dank für das Gespräch, Franka Bauernfeind. Schön, dass du bei uns im Podcast warst und alles Gute. Du hast deinen Masterabschluss ja frisch in der Tasche.
Genau.
Was steht für dich jetzt als nächstes an?
Schauen wir mal. 2025 wird ja auch ein spannendes Jahr und mal sehen, was bis dahin passiert.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir alles Gute und
danke
bis bald.
Danke für die Einladung. Bis bald.
Das war die zweite Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Gesprächspartner, den deutsch-israelischen Psychologen und Extremismusexperten Ahmad Mansour. Damit Sie künftig keine Folge verpassen, abonnieren Sie am besten unseren Podcast. Je nach Streaming-Anbieter können Sie auch eine Benachrichtigung für neue Folgen aktivieren und eine Bewertung dalassen. Empfehlen Sie uns auch gerne im Freundes- und Bekanntenkreis weiter. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an podcast@denkfabrik-r21.de. Und wenn Sie mehr über unsere Denkfabrik erfahren oder unsere Newsletter abonnieren möchten, dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.denkfabrik-r21.de. Dort finden Sie auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und damit die bürgerliche Stimme im öffentlichen Diskurs zu stärken. Republik 21 ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Ihre Spende ist also steuerlich abzugsfähig. Ich bedanke mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.